Vielen Dank. Freude im Gebet. Der Philipperbrief ist ja der Brief der Freude. Und in dieser Übersicht, die ich gemacht habe, habe ich versucht, diesen Aspekt der Freude immer wieder aufzugreifen. Und heute in diesem Abschnitt geht es um das einleitende Gebet, das Paulus für die Philipper spricht. Und es ist ein Gebet der Freude oder eine Freude im Gebet. Und dieses Gebet gewährt einen tiefen Einblick in das Herz des Paulus. Was bewegt Paulus im Hinblick auf seine Glaubensgeschwister in Philippi? Was ist sein Wunsch für sie? Worüber freut er sich über sie? Was ist der Kern beziehungsweise der Inhalt seiner tiefen Gemeinschaft, die er mit ihnen hat, und auch umgekehrt, die Philipper haben auch eine tiefe Gemeinschaft mit Paulus. Das ist etwas, was wir durch diesen ganzen Brief erkennen können. Und die Frage ist, was ist der Kern der Sache? Was ist der Grund? Und so könnte man auch alternativ, als alternativen Titel sagen, die Frage stellen, was macht eigentlich eine tiefe Gemeinschaft unter Menschen aus? Was ist der Kern davon? Und diese Fragen nach Beziehungen, das beschäftigt jeden Menschen. Wir Menschen sind auf Beziehungen und auf Gemeinschaft ausgelegt. Wir können nicht gut überleben, völlig isoliert und auf uns allein gestellt, sondern wir sind so geschaffen, dass wir aufeinander zugehen, einander brauchen. Und trotzdem spüren wir sehr häufig, dass es kracht, dass es reibt. Also die Frage nach tiefen Beziehungen beschäftigt jeden Menschen. Und so wollen wir auch unter diesem Gesichtspunkt dann dieses Gebet gemeinsam betrachten. Wie sehen meine Beziehungen aus? Beziehungen hier in der Gemeinde, meine Beziehung zum Ehepartner, zu Familienangehörigen, Familienmitglieder, Freunde, Arbeitskollegen, was auch immer. Wie sehen meine Beziehungen aus und was kann ich tun, sozusagen, oder wie kann ich diese Beziehungen vertiefen? Lass uns diesen Text einmal gemeinsam lesen. Philipper, die Kapitel 1, Verse 3 bis 11. Ich danke meinem Gott, so oft ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in jedem meiner Gebete für euch alle mit Freuden fürbitte tue. Wegen eurer Gemeinschaft am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt, weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu Christi. Es ist ja nur recht, dass ich so von euch allen denke, weil ich euch im Herzen trage, die ihr alle, sowohl in meinen Fesseln als auch bei der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums, mit mir Anteil habt an der Gnade. Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Und um das bete ich, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag Christi. Erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus gewirkt werden, zur Ehre und zum Lob Gottes. Amen. Das ist Gottes Wort. Es ist ein Gebet mit Freuden. Gebete können ja einen unterschiedlichen Charakter haben. Es gibt Hilfeschreie, die wir in unserem Gebet zum Ausdruck bringen. Ein Flehen um Rettung. Oder ein Gebet, wo wir darum bitten, dass sich eine Situation verändert oder dass Gott endlich Gerechtigkeit wirken lässt. Also es gibt verschiedene Arten von Gebet, und hier ist die Betonung, dass Paulus mit Freuden betet. Das ist der Charakter dieses Gebets. Und warum er Freude hat, das werden wir im Laufe dieses Textes sehen. Dann ist es ein Gebet für Menschen. Wir sehen mit diesen gelben Hervorhebungen, dass die Philipper der Mittelpunkt seines Gebets sind. Er spricht, dass er das Gebet für euch alle, für sie alle, für die ganze Gemeinde mit Freuden tut. Und es kommt immer wieder vor, dass er von euch allen spricht. Er sieht die Gemeinde als eine Einheit, als eine Gemeinschaft. Und das ist nicht selbstverständlich, denn wie schon erwähnt, zum Beispiel in der Gemeinde in Korinth, da gab es verschiedene Gruppierungen und da gab es leider auch Leute, wo Paulus sagen musste, passt auf, diese Leute, die gehören hier eigentlich gar nicht dazu. Hier haben wir einen völlig anderen Charakter. Hier sehen wir, dass er für die Gemeinde als Ganzes betet. Er sieht sie als eine Einheit, als eine Gemeinschaft und als eine sehr positive Gemeinschaft. Und dass Paulus in dieser Tiefe, wie wir dann sehen werden, für sie betet, ist ja bereits ein Ausdruck einer Beziehung. Wenn ich für einen Menschen bete, dann muss ich mir Gedanken machen, wo steht der Mensch? Wie geht es diesem Menschen? Was braucht er? Was wünsche ich mir für ihn oder für sie? Wie soll ich für ihn oder für sie beten? Also Gebet für Menschen, so wie Paulus es hier tut, ist bereits Ausdruck einer Beziehung. Und Gebet für Menschen, mit denen wir in einer Beziehung stehen, ist ein Element, das unsere Beziehungen vertiefen wird. Und so ist eine erste Anwendung bereits diese, dass ich mich frage, wo sind die Menschen, mit denen ich gute Beziehungen habe und wie kann ich die durch mein Gebet weiter vertiefen, diese Beziehung. Aber jetzt kommt auch das andere. Wo sind Menschen, mit denen ich schlechte Beziehungen habe, wo ich gerade in einem Konflikt drinnen stecke und auch und gerade auch für diese Menschen soll ich beten? Und ich mache in meinem Leben immer wieder die Erfahrung, dass dort, wo ich für schwierige Beziehungen, wo ich für Menschen bete, wo ich Probleme habe sozusagen, dass Gott diese Beziehungen verändert. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir beten für die Menschen, mit denen wir in einer Beziehung stehen. Und wir werden erleben, dass diese Beziehungen vertieft werden. Dann haben wir hier sehr deutlich sichtbar ein Gebet, das aus zwei Teilen besteht. Der erste Teil beschäftigt sich in erster Linie mit Dank und der zweite Teil des Gebets schwerpunktmäßig eine Bitte, eine Fürbitte. Und in gewisser Weise ist das ein Muster für ein Gebet, das wir eins zu eins übernehmen können. Das heißt, idealerweise können wir zu Beginn, wenn wir für Menschen beten, einmal danken. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es gibt Menschen, wo ich oft Mühe habe, für sie zu danken. Da immer denke, das ist jetzt für mich ein Problem, das macht mir Mühe, warum soll ich jetzt für sie danken? Und ich bin aber überzeugt, also wenn wir dann nachdenken, dass wir merken, ja, es gibt für jeden Menschen einen Grund zu danken. Gott wirkt an jedem Menschen. Gott wirkt an diesen Menschen, für die ich bete. Gott wirkt an den Menschen, mit denen ich in einer Beziehung stehe. Und so beginnt Paulus dieses Gebet mit Dank. Und es ist deswegen interessant, weil wir dann auch sehen, dass Paulus auch Punkte hat für die Philipper, wo er sie sozusagen ermahnen muss. Aber das steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht die Freude, die er über sie hat, und steht der Dank. Und das ist wirklich ein Muster. Das ist wirklich eine Aufforderung an uns, dass wir in unseren Gebeten für Menschen zuerst einmal danken. Und dann natürlich, wie ich es schon angedeutet habe, dass wir für unsere Mitmenschen, für unsere Freunde, für unsere Geschwister in der Gemeinde, auch für den Ehepartner beten und uns Gedanken machen, ja, wo soll denn mein Gegenüber Wachstum erleben? Und so ist Gebet für Menschen Ausdruck einer Beziehung. Und jetzt kommen wir zum Kern dessen, was Paulus Freude macht, nämlich die Frucht. Gebet, das sich um die Frucht dreht, die er im Leben dieser Gemeinde sieht. Wir haben hier sogar ganz konkret den Begriff Früchte der Gerechtigkeit, erfüllt mit Früchten der Gerechtigkeit. Darum betet er, dass sie diese Früchte haben. Wir sehen eine Frucht zum Beispiel Gemeinschaft am Evangelium. Es ist die Rede von einem guten Werk. Es ist die Rede von einer herzlichen Liebe, die Paulus für sie hat, die aber auch die Philipper für Paulus haben. Und das sind alles Früchte der Gerechtigkeit, die er in ihrem Leben sieht. Und dafür dankt er. Das bereitet ihm Freude, zu sehen, wie Gott im Leben von Menschen ganz konkret wirkt. Und dieser Begriff der Frucht, das ist ein sehr interessanter und sehr, sehr schöner Begriff. Jesus verwendet immer wieder Gleichnisse, wo es darum geht, dass Frucht wächst. Und er sagte mal, Jesus sagte mal, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, in der Bergpredigt. Liest man etwa von Dornen eine Traube oder von Disteln Feigen? So bringt jeder gute Baum gute Früchte und der faule Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte. Was Jesus hier sagen möchte, ist, dass die Frucht sichtbar macht, was in einem Baum steckt sozusagen. Und an den Früchten, an den Taten, an den Werken, die ich tue, wird sichtbar, was in mir steckt. Und ob das von Gott gewirkt ist oder ob das aus meiner eigenen Kraft heraus und aus meinem eigenen Wesen, das vielfach nicht wirklich so toll ist, gewirkt wird. Die Frucht macht es sichtbar. Und daran hat Paulus Freude zu sehen, dass im Leben dieser Menschen Gott am Wirken ist. Diese Menschen bringen Früchte der Gerechtigkeit. Und dieser Begriff der Früchte der Gerechtigkeit ist auch deswegen so schön, weil es zeigt, dass die Frucht, die Früchte oder die guten Werke, sie sind eine Folge der Gerechtigkeit. Und in der Bibel lernen wir, dass wir Menschen errettet werden zu guten Werken. Das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Aber nicht wegen der guten Werke. Also es ist nicht so, dass ein Mensch sich zuerst einmal ordentlich anstrengen muss, dass Gott sagt, naja, okay, der hat es jetzt bewiesen, der hat sich ordentlich angestrengt, den rette ich. Das ist eine falsche Vorstellung, die tief verankert ist in uns Menschen. Das ist eine religiöse Vorstellung. Ich muss Gott zuerst etwas bringen, damit er mich rettet. Und das Evangelium ist umgekehrt. Gott sendet seinen Sohn in die Welt. Er stirbt am Kreuz. Er trägt unsere Schuld. Und wenn wir dieses Opfer annehmen im Glauben, dann sind wir errettet. Dann beginnt ein neues Leben. Ein Leben der Gerechtigkeit. Ein Leben, das Frucht hervorbringen kann, aber eben nicht umgekehrt. Und darum heißt es Früchte der Gerechtigkeit. Und was sind das nun für Früchte? Also ich habe im Wesentlichen drei dieser Früchte, die mir da wichtig geworden sind bei diesem Text. Es ist einmal das Erste, die Gemeinschaft der Teilnahme, die Gemeinschaft am Evangelium oder auch dann weiter unten wird es ein bisschen anders ausgedrückt. Man kann sagen, die Philipper haben mit Paulus gemeinsam ein gemeinsames Anliegen, nämlich, dass das Evangelium von Jesus Christus in die Welt hinaus dringt. Und an diesem Evangelium haben die Philipper vom ersten Tage an Anteil genommen oder, wie es hier sehr schön steht, sie haben Gemeinschaft gehabt miteinander in der Verkündigung des Evangeliums. Beziehungsweise, dass das Evangelium verkündigt werden kann. Denn verkündigt hat das Evangelium Paulus. Aber die Gemeinde in Philippi hat mitgeholfen, dass diese Verkündigung stattfinden kann. Und später mal in diesem Brief spricht er davon, dass sie gemeinsam mit ihm für das Evangelium gekämpft haben. Und Geschwister, es ist völlig klar, wenn wir einmal gemeinsam wo kämpfen, das verbindet uns, oder? Seite an Seite kämpfen wir, streiten wir für das Evangelium. Das verbindet uns zutiefst. Und das ist eben diese Gemeinschaft am Evangelium, die er im Leben dieser Gemeinde sieht. Das eint sie. Sie haben dieselbe Sprache, sie sind aus demselben Holz geschnitzt, kann man sagen. Und das führt zu einer tiefen Gemeinschaft. Dann habe ich gesagt, sie haben Liebe füreinander. Paulus sehnt sich mit der herzlichen Liebe Jesu Christi nach den Philippern. Da sehen wir wiederum, es ist die Liebe Jesu Christi. Das ist die Liebe, die Jesus Christus in Paulus gewirkt hat. Aber genauso auch sind die Philipper voller Liebe für Paulus. Und so treffen sie sich hier sozusagen und haben eine tiefe Liebe füreinander. Und ich habe hier jetzt in den Unterlagen einen sogenannten Exkurs hier gemacht zum Thema Liebe, weil es wirklich auffällig ist, wie der Begriff der Liebe hier verwendet wird. Paulus spricht einerseits von Emotionen, wenn er sagt, wie mich nach euch allen verlangt in der herzlichen Liebe Jesu Christi, dann ist das eine tiefe emotionale Beziehung, die er zu ihnen hat. Aber wenn wir dann weiterlesen, dann sehen wir ein völlig anderes Element, was Liebe inhaltlich bedeutet. Denn er sagt, ich bete darum, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und in Urteilsvermögen. Und das ist jetzt etwas, was wir in unserem Sprachgebrauch nicht unmittelbar mit Liebe in Verbindung bringen. Erkenntnis, das geht doch durch den Kopf. Urteilsvermögen, da muss ich abwägen, da muss ich mir Gedanken machen sozusagen und dann eine Entscheidung treffen. Und genau so ist es. Liebe muss Entscheidungen treffen. Das weiß jeder Vater, jede Mutter weiß das. Ich muss Entscheidungen treffen, wie ich mein Kind ganz konkret liebe. Und dann spricht man ja auch von der Affenliebe, damit ist gemeint, dass man das Kind alles machen lässt, was es will. Das ist keine echte Liebe, weil das führt ins Chaos. So müssen sich Eltern überlegen, was braucht mein Kind? Und das ist Liebe, das ist ein Akt der Liebe. Aber auch wenn wir untereinander Gemeinschaft haben und miteinander zu tun haben, Beziehungen pflegen, müssen wir uns fragen, was tut dem anderen gut? Was braucht er? Wie kann ich ihm oder ihr wirklich gut dienen? Und das ist Ausdruck von Liebe. Und ich muss hier noch eine Frage in den Raum werfen. Ist es nicht der Heilige Geist, der uns das alles aufzeigt? Der uns zeigt, was gut und richtig ist? Der uns zeigt, was wir tun sollen? Davon spricht Paulus hier nichts. Er sagt, ihr sollt prüfen, was gut und richtig ist. Eure Liebe soll so wachsen, dass ihr erkennt und prüfen könnt, was gut und richtig ist. Und die Antwort ist relativ leicht, auch wenn hier nicht vom Heiligen Geist die Rede ist. So wissen wir aus dem Kontext der ganzen Heiligen Schrift, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Aber nicht mystisch, weißt du, was ich meine? Nicht mystisch, dass du zu Hause sitzt und sagst, was soll ich heute tun, was soll ich da machen, was soll ich dort machen, Heiliger Geist, zeig es mir. Das ist nicht die Vorstellung, wie Gott sich das Leben eines reifen Christen vorstellt, sondern er sagt, wir sollen das prüfen. Und prüfen kann ich nur aufgrund einer Grundlage. Ich brauche eine Grundlage, einen Maßstab, der mir hilft, damit ich urteilen kann, damit ich prüfen kann. Und diese Grundlage ist das Wort Gottes. So können wir sagen, wir lesen das Wort Gottes, wir lesen darüber, was Gott will, was Gottes Wille ist. Der Heilige Geist gibt uns Verständnis und lässt es groß werden in uns. Und so wirkt der Heilige Geist mit meinem Geist zusammen. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, damit wir nicht auf einer Seite des Pferdes runterfallen und sagen, ja, der Heilige Geist wird das schon irgendwie machen. Nein, sagt Paulus, du bist verantwortlich dafür. Und der Heilige Geist, Gottes Wirken in uns, wird dich darin voranbringen. Und das sehen wir, diesen Aspekt sehen wir auch, wenn wir von dieser Heiligung sprechen. Das ist nämlich der dritte Aspekt der Frucht. Also wir haben den ersten gehabt, die Teilnahme am Evangelium, der zweite die Liebe füreinander. Der dritte Aspekt der Heiligung. Heiligung ist ja der Prozess, dass ich im Glauben wachse. Und auch hier ist es die Wahrheit, dass Gottes Kraft in mir durch seinen Heiligen Geist und meine Bereitschaft zusammenwirken. Das kann man nicht trennen. Das ist wie mit der Bekehrung. Gott wirkt an einem Menschen, Gott macht einem Menschen klar, worum es geht, und dann muss der Mensch sich bekehren. Gott zwingt ihn nicht. Und das ist auch im Heiligungsleben genauso, dass Gott an uns wirkt und von uns erwartet, dass wir dann Schritte setzen. Und nun sehen wir, dass diese Frucht, die ich jetzt kurz dargelegt habe, sie wird von Gott gewirkt. Das ist das, was ich zum Ausdruck bringen wollte. Diese Frucht wird von Gott gewirkt. Gott ist es, der dieses gute Werk in einem Menschen angefangen hat. Und Paulus ist zuversichtlich für die Philipper, dass Gott es auch vollenden wird. Und hier zum Schluss spricht darum wiederum, dass die Früchte der Gerechtigkeit durch Jesus Christus gewirkt werden. Also wir sehen einerseits, dass die Früchte von Gott gewirkt werden, und auf der anderen Seite sehen wir, dass Paulus erwartet, dass die Philipper bereit sind, Handlungen zu setzen und ganz konkret und ganz praktisch mit Händen und Füßen Gott und den Mitmenschen lieben. Wir werden das dann später im Laufe des Philipperbriefs noch ein bisschen genauer sehen. Wenn wir uns nun nochmal die Frage stellen, was machen meine Beziehungen aus? Wie komme ich zu tiefen Beziehungen? dann ist es nicht die gegenseitige Sympathie. Ich hoffe, ihr habt es schon einmal erlebt, dass Menschen, die euch im ersten Moment nicht sympathisch waren, dass ihr mit solchen Menschen im Laufe der Zeit tiefe Beziehungen entwickeln konntet und eine tiefe Gemeinschaft pflegen könnt. Also es ist nicht Sympathie, es sind auch vielleicht nicht die gleichen Hobbys, die man hat, auch nicht die gleichen Interessen, die man verfolgt oder die gleichen Erfahrungen, die man macht oder die Begeisterung für den gleichen Sportclub. Das ist ja gewaltig. Sport ist ja teilweise wie eine Religion, wo Menschen sich um Sportvereine zusammenfinden und sich einsetzen in Fanclubs und so weiter. Und das verbindet sie. Aber bei dem, was wir hier in diesem Gebet sehen, ist es nicht ein Sportclub, der uns verbindet. Sondern wir haben gesehen, es ist derselbe Gott, der in Paulus wirkt und der in den Philippern wirkt. Das verbindet. Es ist die gleiche Frucht, die im Leben des Paulus vorhanden ist, nämlich dieses Anliegen für das Evangelium, Gott zu dienen, das auch in den Philippern sichtbar ist. Es ist diese Frucht der Heiligung, die geschieht. Und dann gibt es noch etwas, was in diesem Text offenbar wird, und das ist das gleiche Ziel. Das gleiche Ziel, auf das sie zugehen. Und das ist eine sehr wichtige Frage. Wo gehe ich hin? Auf welchem Weg befinde ich mich? Ist das der gleiche Weg, wie die Menschen gehen, mit denen ich eine Beziehung habe, mit denen ich Gemeinschaft pflege? Gehen wir auf das gleiche Ziel zu. Und dieses Ziel, auf das Paulus zugeht und auf das auch die Philipper zugehen, das ist der Tag Jesu Christi. Die Gläubigen gehen auf den Tag Jesu Christi zu. Das ist das Ziel, das diese Menschen, Paulus und die Philipper, miteinander verbindet. Es ist der Tag, an dem das Werk vollendet wird. Es ist aber auch der Tag, wo Paulus betet, dass sie lauter und ohne Anstoß sind, bis auf den Tag Christi, weil es auch ein Tag der Rechenschaft ist. Es ist ein Tag, an dem unsere Werke beurteilt werden. Es ist ein Tag, an dem Gott alles offenbar machen wird. Und dieser Blick für diesen Tag, der bringt etwas völlig Neues in unser Leben hinein. Wenn ich weiß, dass ein Tag kommt, an dem Jesus wiederkommen wird, ein Tag, an dem ich Rechenschaft ablegen muss, dann ändert das mein Leben. Wie Jesus in dem Gleichnis mit dem treuen und mit dem untreuen Knecht sagt, im Matthäusevangelium, Kapitel 24, in dieser Ölbergrede, da ist der untreue Knecht, der sagt, ja, mal sehen, ob der Herr kommt oder nicht kommt. So genau kann man das ja nicht wissen, ob der kommt oder nicht kommt. Und irgendwie glaube ich ja nicht wirklich dran. Und das führt dazu, dass dieser untreue Knecht macht, was er will. Er hat keine Rechenschaftspflicht. Und der treue Knecht in diesem Gleichnis, der weiß, dass sein Herr kommt und er ist damit beschäftigt, das zu tun, wo er weiß, das ist der Wille des Herrn. Denn er weiß, es kommt der Tag, an dem dieser Herr kommt und an dem er Rechenschaft abzugeben hat. Dieses gemeinsame Ziel, das verändert sehr viel. Wenn wir auf dieses gemeinsame Ziel zugehen, dann haben wir eine völlig neue Perspektive für unser eigenes Leben und für unser gemeinsames Leben. Es ist schon so, dass jetzt in dieser Corona-Zeit diese Endzeitstimmung ein bisschen aufgeheizt ist, wenn ich das so sagen darf. Ich habe sehr viel gelesen über Endzeit-Szenarien, die jetzt unmittelbar bevorstehen. Und ich muss gestehen oder sagen, dass das immer und immer wieder mal war. Ich weiß nicht, wer sich erinnern kann an 1989. Da war das ganz extrem vorhanden. Jetzt kommt Jesus, übermorgen oder übermorgen kommt er. 89, das war 40 Jahre Israel, wo man glaubt hat, jetzt kommt er. Und wo wirklich die Stimmung aufgeheizt war, die Endzeitstimmung aufgeheizt war. Er ist nicht gekommen. Und ähnlich empfinde ich es jetzt, dass die Stimmung aufgeheizt ist und Menschen, Christen sagen, du, übermorgen kommt er. Und da möchte ich uns einfach bitten, dass wir besonnen bleiben, weil Jesus sagt, von jenem Tag aber und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, sondern mein Vater allein. Und so haben wir diese Spannung, dass wir auf der einen Seite auf diesen Tag zugehen, das ist unser Zielpunkt, und auf der anderen Seite uns bewahren müssen davor, dass wir übertriebene, aufgeheizte Erwartung haben und glauben, übermorgen ist Jesus da. Christen in der ganzen Kirchengeschichte haben sich da immer und immer wieder mal getäuscht. Ich möchte zum Schluss kommen und ich möchte jetzt auch euch einladen, dass ihr eure Beziehungen reflektiert. Reflektieren wir unsere Beziehungen. Ich habe gesagt, der Untertitel dieses Gebets ist, was macht eine tiefe Gemeinschaft, eine tiefe Beziehung aus? Und jetzt können wir unsere Beziehungen reflektieren. Ich gebe dann im Anschluss an die Predigt kurz Zeit, dass wir eine Zeit der Stille haben, wo wir das reflektieren. Und das sind 5 Fragen, die wir uns dabei durch den Kopf gehen lassen können. Sie stehen auch auf diesen Zetteln unten drauf. Welche Rolle spielt Gott in meinen Beziehungen? Habe ich mit den Menschen, mit denen ich Beziehungen pflege, eine gemeinsame Frucht? Wie leben wir? Was treibt uns an? Das Anliegen auch. Welches Anliegen treibt uns an? Und auf welches Ziel gehen wir zu? Und eben zuletzt dann auch die Frage, ob diese Elemente meine Gebete für meine Mitmenschen prägen. Eine tiefe Beziehung zu Gott ist der Schlüssel für tiefe Beziehungen unter uns Menschen. Wir nehmen uns jetzt eine kurze Zeit der Besinnung. Wir werden etwas Musik hören dabei und ich lade ein, dass wir uns diese Fragen durch den Kopf gehen lassen und ich werde es dann gern mit einem Gebet abschließen. Thank you. möchte ich zum Schluss noch gerne beten. Vater im Himmel, wir danken für das Wort Gottes, das so reichhaltig ist, das so viele Dinge uns zeigt, die wir kaum fassen können. Da beten wir, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst, sodass wir Verständnis erlangen, dass wir zu dieser Liebe gelangen, von der Paulus spricht, mit der wir prüfen können. Wir befehlen uns dir an, wir sagen dir Dank, dass du es gut mit uns meinst und segne du uns bitte, Herr. Amen. Wir haben jetzt noch eine Zeit, das